Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute ist bei mir hier im Podcaststudio Einhorn zu Gast. So heißen Startup-Unternehmen, die inzwischen einen Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar oder Euro haben. In Hamburg gibt es davon meines Wissens nur ein einziges und das ist 1,5 Grad. Und bei mir ist der Gründer und CEO Philipp Schröder. Ja, Herr Schröder, schön, dass Sie da sind. Sie hatten ja, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, auch eine spannende Vita, die Sie hier mitbringen. Sie waren Country Director bei Tesla in Deutschland und Österreich, waren Geschäftsführer von Sonnen und Sie sind aufgewachsen, das fand ich ganz besonders interessant, auf einem Biobauernhof im Wendland, obwohl Ihr Vater Investmentbanker ist. Vielleicht dazu erstmal einen Satz, wie ist das im Wendland aufzuwachsen?
Einen Punkt haben wir noch ausgelassen. Ich bin mittlerweile CDU-Mitglied und komme aus einer wendländischen Biobauernfamilie eines Ex-Investmentbankers. Und insofern ist das wirklich kurios, aber im Wendland aufzuwachsen in meiner Jugend war, man konnte noch auf der Ostseite bei der Elbtalaue auf den alten Grenzanlagen mit dem Fahrrad rumfahren. Hab ich viel gemacht, also an den Türmen in der innerdeutschen Grenze vorbei, als Junge. Und auf der anderen Seite natürlich die Castor-Themen, ne? Also der Castor, die Atomendlager.
Auch auf der Straße gesessen wahrscheinlich, oder?
Habe ich auf jeden Fall auch, ne?
Also ich auch. Hätten wir uns treffen können.
Ja, vielleicht haben wir das sogar, ja. Also ich habe auch großes, also für mich erinnert das sehr auch an Fridays for Futures, also das Gefühl, ne? Heute bin ich in einem anderen Lebensabschnitt, in einem anderen Alter, habe einen anderen Blick auch auf die Dinge mittlerweile. Und damals war ich sehr empört und sehr engagiert bei den Blockaden und Demonstrationen gegen das Endlager in Gorleben. Also insofern, das war schön, dort aufzuwachsen und hat mir auch die Grundlage gegeben, irgendwie so immer ein bisschen anders zu sein oder immer ein bisschen unangepasst zu sein, weil damals war ein Biobauernhof noch nicht normal, ne? Also das war ein Demeterhof und Demeter war Ende der 90er auch noch wirklich beinahe skurril. Heute ist das ja Mainstream.
Das war der Öko-Pulli, ne? Und selbst gestrickt. Und
richtig, und auch, also Demeter ist ja auch mit, also wir haben teilweise zu bestimmten Mondkalendern mit unseren Eltern dann auch Blumen gepflückt, um daraus dann Dünger zu machen. Also solche Sachen, ne? Also es war schon besonders, ja.
Ja, Sie kennen das wahrscheinlich, in unserem Podcast fangen wir immer an, so ein bisschen als Aufwärmübung mit den 5 Fragen, und Sie dürfen jetzt Ihre Lieblingsstadt uns verraten.
Also einfach und ist tatsächlich auch wahr, ne, ohne Schmeichelei hier für Hamburg. Ich komme ja vom Land und habe lange in Berlin gelebt und habe international bin ich viel gereist, habe in Israel gelebt, habe in den USA gearbeitet. Und ich muss sagen, Hamburg ist für mich längst zu Hause, meine Lieblingsstadt. Hier sind meine beiden Töchter geboren und ich lebe hier sehr, sehr gerne.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Das ist tatsächlich, ich glaube, das kann man ja wirklich als Stadtteil beschreiben, aber ich muss sagen, der Verlauf von Neustadt über Binnen- und Außenalster, der auf dem Weg, meinem Zuhauseweg liegt, das ist so die Lieblingsgegend und ich laufe die gerne, das heißt ich...
Zu Fuß.
Zu Fuß, genau. Also ich, entweder ich fahre mit dem Bus oder ich fahre, das ist dann der 19er, das Mittelweg, oder ich laufe und ich mag diese Strecke sehr gerne. Also dieses aus den alten roten Baumhäuserbestand an die Alster, dann rüber bis zur Neustadt, das finde ich fantastisch. Also mit dem Blick auch natürlich auf die Innenalster.
Ihr Lieblingsgebäude?
Das ist super schwer, finde ich, in Hamburg, weil es viele tolle Gebäude gibt. Aber das Rathaus ist eins, was ich sehr genieße, insbesondere wenn man hinten im Innenhof steht. Und da laufe ich oft durch, um zu Elbgold zu laufen, um meinen Kaffee zu holen. Und das mag ich gerne, egal eigentlich bei welchem Wetter, weil der Himmel auch so eine schönen Kontrast formt zu dem grünen Kupferdach. Und ich gucke aufs Rathaus aus meinem Büro. Das heißt, ich sehe diesen Rathausturm dauernd. Und insofern ist es sehr präsent, ne? Aber ich finde es ein tolles Gebäude, ja.
Sie haben eben verraten, dass Sie CDU-Mitglied sind. Können Sie sich auch vorstellen, nochmal politisch Karriere zu machen?
Nee, aber ich war bei den Grünen und früher auch in der Anti-Atomkraft-Bewegung und ich habe immer das Gefühl, mich antizyklisch bewegen zu wollen oder zu müssen. Und ich bin in die CDU eingetreten in 2021, als es diese riesige Welle gab, Klimaschutz, die ich sehr befürworte, aber auch liberal, eine Aufbruchstimmung bei den letzten Bundestagswahlen, weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass es einfach Belange gibt, die zu kurz kommen. Und ich habe unglaublich Respekt davor, dass die dass die CDU, wenn sie ihre Werte in der Mitte nicht mehr vertreten kann, wir haben das jetzt gerade in der Bundestagswahl, dass wir Gefahr laufen, dass unsere Demokratie kaputt geht. Und dieses Bauchgefühl hatte ich schon vor 5, 6 Jahren, auch in den Diskussionen mit grünen Freunden, dass ich das Gefühl hatte, die sind ein bisschen off, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Und insofern, nein, ich möchte nicht in die Politik. Ich glaube, das ist der undankbarste Job, den man haben kann. Aber zumindest versuche ich beizutragen, die Gräben zwischen zwischen Grünen und Schwarzen nicht komplett zu kippen. Ich bin auch in der Klimaunion und hoffe, dass ich da was, zumindest am Rande, was mithelfen kann. Ja.
Gibt es einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz, den Sie ganz besonders gerne mögen?
In Hamburg? Ja, also ich glaube, das ist sicherlich das Treppenviertel und auch der Elbstrand in Blankenese. Das ist, glaube ich, was, wo man so ein bisschen loslassen kann und so ein bisschen Fernweh haben kann. Das mag ich ganz gerne. Und es ist nicht unmittelbar mein Neighborhood, wo ich jeden Tag bin. Das heißt, das ist so ein bisschen so, als wenn man innerhalb der Stadt verreist. Das mag ich ganz gerne.
Und die letzte Frage, welches Haus würden Sie abreißen, wenn Sie eins abreißen könnten?
Ja.
Eine Bausünde.
Also ja, also ich habe studiert an der Uni hier in Hamburg und ich muss sagen, das Verwaltungsgebäude der Universität Hamburg beim Rechtscampus, das ist einfach grottenhässlich und die Mensa darunter auch, die gibt es immer noch und das würde ich sehr gerne abreißen.
Da stehen Sie nicht alleine, da gab es schon häufiger den Vorschlag, aber es ist ja jetzt saniert worden. Ich vermute, wir müssen noch ein paar Jahre damit leben.
Wahrscheinlich.
Ja, kommen wir vielleicht mal zu Ihrem Unternehmen. Da ist ja schon der Name des Unternehmens 1,5 Grad Programm. Wenn Sie jemanden quasi auf einer Cocktailparty treffen, der von 1,5 Grad noch nichts gehört hat, wie erklären Sie das Ziel in 3 Sätzen?
In 3 Sätzen geht es darum, immer den günstigsten und saubersten Strom bereitzustellen und eine Alternative zu konventionellen Stromversorgern zu schaffen. Und das machen wir, indem wir Strom auf dem Dach produzieren mit einer Solaranlage, aber auch über künstliche Intelligenz direkt an der Strombörse für unsere Kunden einkaufen. Das heißt, wir steuern ein Elektroauto, eine Wärmepumpe, eine Batterie so aus, dass wenn der Strompreis niedrig ist, wenn zum Beispiel viel Wind da ist oder viel Solarstrom, dann speichern wir Strom ab. Damit helfen wir den Netzen und reduzieren die Kosten unserer Kunden immens. Und gleichzeitig glauben wir, dass das der Baustein ist für ein System, was tatsächlich auch viel mehr Erneuerbare überhaupt absorbieren kann. Und das heißt, der Gedanke ist am Ende für den Kunden immer der sauberste und günstigste Strom. Und für das System geht es darum, tatsächlich Lösungen zu finden, wie man mit der Volatilität vor allem von Sonne und Wind umgehen kann.
Und Sie sind quasi der Ansprechpartner, wenn ich mir als Hausbesitzer überlege, Mensch, ich will mein Haus jetzt einfach mal ökologisch auf Stand bringen, lohnt sich eine Wärmepumpe, Solaranlage, Speicher, dann sind Sie der Ansprechpartner, der alles aus einer Hand anbietet.
Genau, wir haben 80 Standorte in 7 Ländern, wir haben 2500 Mitarbeitende, wir machen 500 Millionen Euro Umsatz, wir sind profitabel, wir sind Energieversorgerin und ja, genau, das ist einer der Punkte. Wir haben in unseren Standorten die Kompetenz für Heiztechnik und auch die Kompetenz für den Dachdecker und die Elektrik und das machen wir vom System über den Service alles aus einer Hand bis zum Anschluss an die Strombörse. Das ist alles one, ja.
Sie sagten gerade 80 Standorte. Ich bin selber Besitzer einer Solaranlage und habe erst, seitdem ich sie besitze, gemerkt, dass eigentlich Hamburg nicht der optimale Standort für Photovoltaik ist.
Also klar, ne, es gibt weitaus optimalere Standorte. Wir sind zum Beispiel in Spanien tätig und Spanien hat viel Nachholbedarf. Da gibt es noch relativ wenige Solaranlagen aus historischen Gründen. Und dort ist natürlich klar, ne, also da hat man irgendwie 280 Sonnentage oder 300 Sonnentage. Und in Deutschland ist das deutlich niedriger. Ich würde sagen.
Auch astronomisch natürlich ist ja das Problem, dass wir einfach lange, dunkle Phasen im Winter haben, wo ich ein Viertelstel der Sonnenausbeute wie im Sommer habe.
Absolut, ne, aber ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, stellen Sie sich vor, es gibt einen riesigen Fischschwarm der versorgt quasi den Norden ein bisschen schwächer und den Süden ein bisschen stärker. Trotzdem sind die Stromgestehungskosten auch in Norddeutschland liegen bei ungefähr 5-6 Cent. Ich kann also inflationsfrei über 20-30 Jahre mit allen Garantien unabhängig davon, was das Finanzsystem macht, da kann uns der Himmel auf den Kopf fallen im wahrsten Sinne des Wortes, und sie haben trotzdem inflationsfrei ihre eigenen Produktionsmengen. Ne? Und ja, das ist im Norden natürlich schlechter als im Süden. Das ist für mich vollkommen klar. Das weiß ja auch, glaube ich, jeder, der in Hamburg lebt, dass hier...
Ja, aber auch die Unterschiede zwischen Hamburg und München sind echt eklatant.
Ja, sind die auch, genau. Ja. Ich glaube aber, meine Message wäre zu sagen, ja, sind sie, sie sind eklatant, aber trotzdem kann man in Norddeutschland nicht günstiger Strom bekommen als aus einer Solaranlage. Das wäre meine Antwort.
Wenn ich jetzt ein bisschen auf Hamburg schaue, sehe ich ja auch, dass die Zahl der Solaranlagen nicht zuletzt durch die ganzen Balkonkraftwerke enorm gestiegen ist. Ich habe mal geschaut, irgendwie 2020 659 neue Anlagen, 2024 6779 neue Anlagen. Allerdings hat sich die Ausbeute nur verfünffacht. Ist das eine gute Bilanz oder ist da noch viel mehr drin?
Es ist wie mit jedem Thema, ne, wenn man ganz von oben drauf schaut, kann man sagen, das ist sicherlich eine gute Bilanz. Wenn man reinzoomt, glaube ich, kann man auch sagen, dass Städte insbesondere Probleme damit haben, Solar richtig für sich einzusetzen. Ich halte sehr wenig von Balkonsolar. Also einer der Gründe, warum die Ausbeute gering ist, ist, weil Leute eben vertikal ein Panel irgendwo aufhängen. Die Ausbeute, also die Ausrichtung der Solarplatte ist extrem wichtig, gerade in Norddeutschland. Also das muss schon zum Beispiel eine Ost-West-Ausrichtung sein oder eine Südausrichtung und muss auch ordentlich angebracht sein und auch arretiert sein, damit das Sinn macht. Also so ein Ding einfach irgendwo ranzuklatschen, aus meiner Sicht, das ist ein bisschen Aktionismus auch. Und ich glaube, dass die Energiekrise auch dazu geführt hat, dass dieser Aktionismus da irgendwie um sich greift. Ich glaube, dass deshalb es schon wichtig ist, vor allem die Dächer ordentlich zu nutzen. Und das ist in der Stadt ja auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil in Vororten geht es, aber in der, sag ich mal, im Zentrum ist das deutlich anspruchsvoller und der Verbrauch unterhalb dieser Dächer ist sehr hoch. Und wir haben also unsere künstliche Intelligenz, die nennt sich Heartbeat AI, und die versucht, dieses Problem so zu lösen, dass wir eben auch, wenn man keine Solaranlage hat, trotzdem direkt zum Beispiel an der Strombörse die Wärmepumpe optimiert oder das Elektroauto optimiert, weil man dort partizipieren kann an der Volatilität zum Beispiel von Windkraftanlagen, von großen Solaranlagen. Das heißt, es geht auch darum, ich meine, nicht in der Stadt den Leuten zu erzählen, dass eine Solaranlage immer geht, weil das stimmt einfach nicht und dass die immer richtig ist, stimmt auch nicht. Aber wir haben halt jetzt Möglichkeiten durch neue Technik, dass man sehr wohl zum Beispiel vom Wind profitieren kann. Und da gibt es Phasen in der Nacht, wo der Windstrom drückt und den braucht keiner oder wenige. Da gibt es ein Überangebot und dann kann man zum Beispiel nachts Batterien laden, Elektroautos laden, Wärmepumpen abfahren für Warmwasseraufbereitung und das zu Strompreisen, die 80-90% niedriger sind als am Tag.
Und was natürlich auch dann die Kapazitäten der Speicher besser nutzt, die ja, wenn man nur Solar im Speicher quasi abspeichert, nachts nichts speichern kann, beziehungsweise rausspeichert. Ne?
Genau, und es hilft ja auch bei der Integration der Erneuerbaren. Ne? Also man entlastet die Netze, weil ansonsten muss das sehr weit transportiert werden, dieser Strom. Und man verhindert auch Abschaltung von Erneuerbaren. Und die ist volkswirtschaftlich ziemlich dumm, weil wir die Vergütungen, die gesetzlichen, die Allgemeinheit finanziert, die werden weiter bezahlt. Das heißt, immer
wir zahlen Geld dafür, dass wir letztlich den Strom nicht verwenden können.
Richtig. Also für die Abschaltung wird noch Geld bezahlt. Und selbst wenn es keine Abschaltung gibt, wird ja oft dann zu Negativpreisen Strom nach Österreich, das ist ein berühmtes Beispiel, in Pumpwasserkraftwerke verschenkt. Und der wird später wieder zurückverkauft. An uns zu hohen Preisen. Ne? Und
solche Kunden wünscht man sich als Österreicher.
Ja, genau. Aber ich meine, das ist nicht die Schuld der Erneuerbaren, sondern es ist die Schuld einer dummen Regulatorik. Und da gibt's, witzigerweise gab es heute eine Novelle, also am Sendetag dazu, wo sich das auch verändert, weil das ist einfach blöd. Und wir profitieren davon. Das heißt, was wir tun ist, wir sagen, bevor das zu den Ösis geht, speichern wir es zum Beispiel in den Batterien unserer Kunden oder den Elektroautos und helfen trotzdem dem Netz und helfen auch, dass es keine Abschaltung gibt.
Aber das heißt, ohne Speichertechnologie funktioniert eigentlich die ganze Energiewende nicht.
Ja, ich glaube, dazu muss man noch eine Sache verstehen, dass die günstigste Form der Speicherung ist eine zeitliche Verschiebung der Last. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn eine Wärmepumpe die Information hat, dass heute Nacht um 3 der Strom nichts kostet und er auch noch sauber ist, dann kann man den Pufferspeicher, den in der Regel so eine Wärmepumpe hat, dann mit warmem Wasser beladen. Unsere Wärmepumpen wissen das alle nicht in Deutschland und auch die Elektroautos wissen das nicht, weil wir keine intelligenten Zähler haben. Und dann denken viele Leute, wir brauchen jetzt ganz viele riesige Batterien, die braucht man auch. Aber die günstigste Form ist eigentlich, dass man EDA-Verbrauch verschiebt zeitlich. Also das Elektroauto automatisch geladen wird über die Nacht am Wochenende. Das Auto weiß und auch die Ladebox weiß, was sie zu tun haben. Und dadurch können wir halt, das nennt man Flexibilität, schaffen, weil wir eben unser Verbrauchsverhalten anpassen. Gibt ein schönes Beispiel aus Dänemark. Wenn man in Dänemark bei den Abendnachrichten die Wetterkarte sieht, gibt's daneben eine Preiskurve. Und die Kinder verstehen schon, naja, da ist viel Wind, der Preis geht runter. Und damit wird das Verhalten angepasst auch. Das heißt, die Waschmaschinen, die Elektroautos werden dann geladen. Ist in Schweden auch so. Die haben schon intelligente Zähler. Und das hilft enorm. Wir Deutschen machen momentan einfach, uns ist das egal. Wir laden halt insbesondere dann, wenn es keine Erneuerbaren gibt. Und dann müssen die alten fossilen Parks hochfahren. Dumm, teuer und schmutzig. Und das kann man, deswegen ja, wir brauchen Batterien, aber Flexibilität ist noch viel günstiger und hat noch viel mehr Impact, weil wir dafür keine Netze ausbauen müssen, wir müssen keine Batterieparks bauen, wir müssen eigentlich nur zeitlich verschieben.
Und warum haben wir diese Smart Meter noch nicht? Warum haben wir nur in einzelnen Teilbereichen KI?
Naja, warum ist Deutschland nicht digitalisiert? Warum versinken wir in Bürokratie? Warum kriegen wir politisch nichts geschissen?
Gute Frage.
Ja, genau.
Ihre Antwort? Und
meine Antwort kann ich geben, also bei der ENGW, Energiewirtschaftsnovelle, die jetzt durchgekommen ist, gibt es ein bisschen Bewegung, aber die Antwort für die Smart Meter ist, sie haben in Deutschland 800 Verteilnetzbetreibende, die gehören in der Regel den Kommunen, die verdienen Geld mit den Netzen, haben aber keinerlei Interesse, den sag ich mal, den Ausbau und die Digitalisierung voranzubringen, weil es kein Incentive dafür gibt für sie. Gleichzeitig gibt es in Deutschland die Bundesnetzagentur, die ist autark. Das heißt, die hat keinerlei, die Politik kann der nichts sagen. Das heißt, die Bundesnetzagentur, es gibt eine Behörde, die entscheidet selbstständig. Dann gibt es 800 Verteilnetzbetreibende, die Kommunen gehören. Und denen hat man gesagt, digitalisiert mal das gesamte Netz und entwickelt zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Infrastruktur ein Konzept für eine cybersecure, intelligenten Stromzähler. Das Resultat war, dass im ersten Entwurf ein Smart Meter herauskam, der sehr teuer overengineert ist, nicht vergleichbar mit den anderen Europäern. Selbst die Italiener haben 100% Take Rate, also 100% Durchdringung mit Smart Mietern.
Also das heißt, jede Bude in Italien hat schon einen Smart Meter und wir haben noch teilweise die ganz uralten Stromzähler. Die
Ferrari-Zähler, 120 Jahre alt, genau. Und es ist so absurd gewesen und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir grundsätzlich haben, dass Elektriker von uns neue Smart Meter, die total overengineert sind, in funksicheren Koffern verwahren mussten, damit die cyber secure sind. Und das ist wieder dieses sehr deutsche Denken, was Datenschutz und Cybersecurity angeht. Und damit wird das Ganze sehr teuer, sehr komplex. Es sind neue Institutionen geschaffen worden, die nennen sich Smart Meter Gateway Administratoren, die unabhängig prüfen, ob so ein Smart Meter eingebaut worden ist. Sie können sich jetzt vorstellen, wir machen das für unsere Kunden, im Übrigen kostenfrei. Das geht, weil unsere Kunden halt auch große Systeme bei uns kaufen. Aber das ist schon wirklich, wenn man das sich das im Detail anguckt, man könnte hysterisch lachen oder weinen oder beides gleichzeitig. Und das ist eins der ganz, ganz großen Probleme, die sich überall vorziehen. Und wie gesagt, in Dänemark ist das heute Realität. Dort laden sich die Autos automatisch in dem Moment, wo wir viel Windstrom haben. Und Deutschland stellt sich die Frage, warum die Energiewende nicht funktioniert und da gibt es viele Antworten drauf und eine ist Bürokratie und leider auch oft Inkompetenz.
Und die Ampel hat da auch nicht viel bewirkt? Die hätte das ja zum Ziel sich gesetzt?
Ich glaube, dass wir eine zunehmende Dysfunktionalität beobachten können und dass selbst gut gemeinte Gesetzesinitiativen hohl gehen, weil sie nicht steuern können. Weil die Stakeholder so verschiedene sind, also die Teilhabenden in diesen Projekten, die sind so mannigfaltig, das ist so komplex mittlerweile, dass die Politik eigentlich am Steuerknüppel irgendwie reißen kann, aber das überträgt sich nicht aufs Ruder. Und das haben wir insbesondere auch bei Habeck gesehen, die viel versucht haben. Und da gibt es zwei Probleme. Das eine ist ein fehlendes Verständnis, was es grundsätzlich gibt. Das, glaube ich, geht allen Politikern so. Das ist ziemlich schwierig, das zu haben. Und das zweite ist, dass einfach die Durchsteuerung nicht wirklich möglich ist. Also das ist eine Dysfunktionalität. Es ist, selbst wenn man steuern will, kann es sein.
Hat man dann diese 7000 Verteilungsnetze Betreiber?
800 sind es, aber was wir oft sehen ist, man versucht, also man macht einen Plan, um zum Beispiel Sie machen es noch plakativ. Wir wollen ein großes rotes A errichten. So. Und jetzt sagt die Politik, wir machen ein Gesetz, um ein großes rotes A zu errichten. Und am Ende kommt durch das System hinten ein kleines grünes B raus. So. Und das ist, was mich auch am meisten besorgt. Also eigentlich die Ohnmacht der Politik, tatsächlich effektiv in kürzerer Zeit Veränderungen überhaupt zu ermöglichen. Und das betrifft die Energiewende auch.
In Hamburg gibt es auch ein schönes Beispiel. Da gibt es ja eigentlich das Ziel, den auf allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen zu bauen. Wir haben im Augenblick aber eine Geschwindigkeit, dass es noch 80 Jahre dauert, so hat es jemand vorgerechnet, bis dann irgendwie alle öffentlichen Gebäude Solarpanels haben. Warum dauert das so lange? Ist Hamburg da eigentlich typisch oder eher sogar besonders hinten an?
Ich würde jetzt die Gegenfrage einmal stellen, wie viele öffentliche Gebäude gibt es denn?
Das sind 10.748 Gebäude.
So, wie viele sind in Hamburg im Jahr 23 belegt worden? 6.700 sagten Sie, glaube ich, vorhin.
Nee, es sind also 10.000 insgesamt, ja, 6.700 Anlagen, aber bei öffentlichen Gebäuden waren es nur 100.
Ich weiß, aber das ist ja eine ketzerische Frage, weil ich habe das absichtlich gefragt, weil der Punkt ist ja der, Sie sehen ja selber, dass Hamburg in der Lage war, innerhalb von einem Jahr 7.000 Dächer zu belegen. Die öffentliche Hand hat 10.000 Dächer. Die öffentliche Hand braucht dafür 80 Jahre nach ihrer Prognose. Und die Privatwirtschaft hat das gemacht in 80% in einem Jahr. Das heißt, die würden das in 2 Jahren hinbekommen. Wir installieren im Monat 2.000 Solaranlagen und im Jahr 24.000. Und das werden immer mehr. Das heißt, wir könnten mit unserer Kapazität ganz Hamburg in weniger als einem Quartal abdecken in den öffentlichen Gebäuden. Jetzt ist wieder die Frage, wo finde den Fehler? Ich glaube, das muss man jetzt nicht lange mutmaßen. Ich glaube, der Wille ist da. Ich habe auch mit dem Bürgermeister darüber gesprochen. Aber wir selber haben uns aus den Prozessen dort auch zurückgezogen, weil die Art und Weise, wie die öffentliche Hand Aufträge vergibt und auch wie das Ganze abläuft, macht für uns keinen Sinn. Für uns gibt es
kein Geld verdienen und
verliert. Es macht keinen Spaß. Es ist einfach auch kein Prozess, den man sich antut, wenn man ein Unternehmen hat, was privatwirtschaftlich funktioniert. Weil dann bleibt man im privatwirtschaftlichen Bereich und gibt sich nicht in dieses Fahrwasser. Ne? Und ich glaube, das ist wieder ein weiterer Punkt, wo man zeigt, dass die öffentliche Hand vielleicht ein bisschen weniger Kompetenzen haben sollte, als sie vielleicht hat.
Wie ist denn das Interesse bei den Bürgern? Da gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Verunsicherungen, gerade was die KfW-Förderung betraf. Merken Sie, dass da das Interesse abnimmt? Nimmt es eher zu? Bleibt es gleich? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Man muss das, glaube ich, separieren zwischen einmal dem politischen, polemischen Zyklen, also die Wärmepumpe, ne? Also ganz Skandinavien läuft auf der Wärmepumpe, auch in den USA. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Texas. Texas ist der Bundesstaat in den USA, der die meisten Erneuerbaren hat, die meisten Batteriespeicher, das modernste Netz, den meisten Windstrom.
Texas. Öl-Texas.
Öl-Texas. Drill-Baby-Drill-Texas. Seit Jahrzehnten von Republikanern geführt, von Trumpisten geführt. Die nennen das Ganze Energy Expansion und nicht Energy Turnaround. Und die haben, also das, warum sage ich das? Ich sage, die Technologie ist so gut, um die mache ich mir keine Gedanken. Die Technologie ist, und die entwickelt sich weiter. Ne? Also die Solarmodule werden jetzt Richtung 500 Watt kommen, die waren vor 3 Jahren bei 240. Ich würde mal vermuten, wann haben Sie gebaut?
Die Solaranlage haben wir nachträglich, wir haben sie 2022, aber vor dem Überfall, also Anfang 2022.
Gut, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht mehr als 240 Watt pro Modul haben. Wir haben jetzt 450 Watt Module und das Modul kostet die Hälfte. Leistung verdoppelt, Kosten halbiert. Deswegen, um die Technologie mache ich mir weniger Sorge. Was man natürlich immer hat, gerade in Deutschland, ist eine unglaublich aufgehitzte, idealisierte Idiotendiskussion. Und damit meine ich nicht nur diejenigen, die in Frage stellen, ob die Wärmepumpe gut ist. Also nicht nur rechte Idioten, ich meine damit insbesondere die linken und die rechten Ränder, was man alles an Ideologisierung ertragen muss, das einfach, ich versuche das auszublenden, weil wenn man sich darauf einlässt, wird man irre. Und insofern würde ich sagen, die Kunden haben hinter sich diesen unglaublichen Zyklus, Heizungshammer, Wärmepumpengesetz, Lanz-Sendung. Was wir jetzt merken ist, dass tatsächlich der technologische Aspekt Gott sei Dank bleibt. Das heißt, dass Kundinnen und Kunden immer mehr merken, so, eigentlich ist das viel besser. Ich kann sogar auch im Sommer auch kühlen über eine Fußbodenheizung. Die Effizienz ist höher. Ich habe keinen Schmutz mehr im Haus und so weiter. Aber ja, diese Zyklen der Polemisierung, egal wovon die gerade ausgehen, die nerven extrem. Ja. Hoffe ich, dass wir die hinter uns lassen und dass ich das irgendwie... es dann andere Bereiche gibt, auf die man sich konzentriert.
Sie haben ja kürzlich auch quasi einen Shitstorm ausgelöst, weil Sie gefordert haben, die Solarförderung komplett zu streichen.
Ja, genau. Und in der ENWG-Novelle ist auch das jetzt in Teilen passiert. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich versuche das zu sagen, was wir analysieren, was richtig ist für die Energiewende. Und die Energiewende hat das Problem zurzeit, dass die jetzige Regulatorik zu diesen Verwerfungen führt, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, es wird Strom eingespeist, wenn ihn keiner braucht. Der wird von der Allgemeinheit vergütet. Dann wird er verschenkt an Österreich und dann kaufen wir ihn zurück zu sehr hohen Preisen. Ist das sinnvoll? Nein. Dazu kommt, dass die Netze nicht optimal gesteuert werden können. Das heißt also, dass die Netze einen weiteren Ausbau gar nicht tragen. 1,5 Grad will eine saubere und günstige Energieversorgung erreichen. Was wir machen müssen, ist relativ einfach. Macht einfach keinen Sinn. Obama würde sagen, don't do stupid shit. Es macht keinen Sinn, Strom einzuspeisen, wenn keiner ihn braucht. Und in der Novelle ist jetzt tatsächlich auch in den Phasen, wo es eine Überlastung im Netz gibt, gibt es keine EEG-Vergütung mehr. Und das ist richtig so, weil man eben nicht noch Staatsgelder dafür ausgibt, das Netz kaputt zu fahren und dann Strom volkswirtschaftlich verschenken zu müssen. Ja, da haben wir viel Kritik für bekommen, ich auch. Weil es in den Verbänden natürlich viele Unternehmen gibt, die diese Hängematte toll fanden. Und ich möchte die Branche auch davor schützen, dieses Image auch zu haben, von unausgegorenen Subventionen zu profitieren, weil wir die nicht brauchen. Unsere Kunden haben eine bessere Wirtschaftlichkeit, während wir genau das sicherstellen, was ich gerade beschrieben habe. Und deswegen, ja, da haben wir uns mit unbeliebt gemacht. Außerdem interpretieren viele Grüne oft dann auch da rein, dass das ein Angriff per se ist, ne? Und das ist es nicht, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wir nennen das New Energy, wie können wir ein System bauen, was dem Rhythmus von Sonne und Wind folgt, was die Kosten für alle reduziert, und das kommunizieren wir klar und ich habe es mir abgewöhnt, wir sagen das ja auch den Teams, wir sagen es unseren Kunden, wie wir das sehen, die Lösung wird so verkauft und auch aufgebaut und die Software läuft und wir sind am Energiemarkt tätig. Wir erklären das so unseren Kundinnen und Kunden und dann ist es nur stringent, wenn man sich dann auch traut, das nach außen zu sagen.
Kommen wir jetzt vielleicht nochmal zum etwas anderen Bereich. Sie sind, ich habe es vorhin gesagt, das einzige Einhorn, also das wertvollste Start-up in Hamburg. Wie ist eigentlich so Hamburg als Start-up-Standort? Es gab ja viel Kritik. Ist die berechtigt oder ist Hamburg für Sie optimal?
Also ich glaube, man muss unterscheiden, ne? Ich glaube einmal, das eine ist, was bringt Hamburg einfach mit an Lebensqualität, an Talent, aber auch als Stadt an sich, das ist wunderbar. Das andere ist immer so ein bisschen dieser Versuch der Politik, Startups zu entwickeln oder irgendwas Sinnvolles zu machen und das funktioniert öfters nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in 2024, also letztes Jahr, im Dezember, kurz vor Weihnachten, eine 150 Millionen Runde gemacht mit einem US-Pensionsfonds, was eine ziemliche Auszeichnung ist, einer der größten Geldgeber der Welt, aus Kalifornien. Und die Behörden hier in Hamburg geben Geld aus für Inkubatoren, die geben Geld aus für Startup-Webseiten. Da gibt es verschiedene Webseiten, die finanzieren, wo Contents gemacht wird. Und dann erscheint im ersten Quartal jetzt ein Bericht von so einer Startup-Webseite über die größten Finanzierungsrunden in Hamburg. Und wer steht nicht drauf? 1,5 Grad. Und wo ich mir auch frage, also erstens das komplett zu vergessen und nicht zu übersehen, zeigt einfach, dass die Leute sehr weit weg davon sind. Das kann mal passieren, es soll kein Bashing da sein, aber das ist so, man merkt, dass das auch dort, das ist gewollt, man will da helfen, aber man ist nicht richtig drin. Also selbst Bloomberg in Amerika hat darüber berichtet, ne? Also man merkt, es ist noch ein bisschen künstlich, ne? Und ich auch da, das meint niemand böse, da ist viel guter Wille, aber ob diese Initiativen tatsächlich irgendeinen Impact haben, wage ich zu bezweifeln. Ich würde sogar so weit gehen, dass viele dieser Initiativen schlicht und ergreifend Steuergelder verbrennen. Ja, so.
Was müsste man denn tun, um das zu ändern? Also mehr Wagniskapital wäre wahrscheinlich schon eine prima Sache. Sie sind jetzt in den USA gewesen, haben da das Geld geholt auch.
Es gibt grundsätzliche Themen, die viel wichtiger sind. Man denkt immer, dass der Staat dann quasi so irgendwie so ein bisschen Geld bereitstellt für Startups. Viel wichtiger sind für uns Bürokratieabbau. Also wir sind ein Mittelständler jetzt mit 2500 Menschen. Wir müssen unglaubliche Bürokratieanforderungen abarbeiten. Also wir hatten gestern mit KPMG ein Treffen dazu. Das ist einfach unglaublich. Es gibt ja die neue ESG-Anforderungen auch, die jetzt in Kraft getreten sind. Das sind 80.000 Zeilen in der Excel bis zum Klopapier runter, was man messen muss. Wir haben 20.
Das ist deutsche Gesetzgebung, EU-Gesetzgebung?
Das ist in Deutschland umgesetzte EU-Gesetzgebung.
Also Goldstandard.
Genau, richtig.
Ne? EU-Goldstandard, wie üblich in Deutschland angewendet.
Genau, wir haben auch die Barrierefreiheitsverordnung, die wir gerade umsetzen. Das heißt, die Lilatöne von unserer Farbe sind wohl nicht barrierefrei, bestimmte Fonds auch nicht. Wir müssen, also Fonds ist quasi die Schriftart. Das heißt, wir müssen alle Apps ändern, wir müssen alle Webseiten ändern.
Barrierefrei heißt, dass es jeder versteht? Oder jetzt muss ich mal
nachfragen? Barrierefrei heißt, dass es sein könnte, dass jemand, der unter Umständen eine bestimmte Schattierung der Farbblindheit hat, bestimmte Töne von Farben falsch erkennen könnte. Und deswegen müssen wir alle Webseiten und Apps umbauen. Das sind nur einige Themen. Und das ist, glaube ich, darauf sollte die Politik den Fokus legen. Es geht nicht darum, einen Inkubator 2 Millionen zu geben. Das wird nichts ändern. Weil gute Investoren gibt es und die werden auch in gute Firmen investieren. Und das Kapital ist auch da und man kann am Kapitalmarkt Dinge noch besser machen in Deutschland. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass wir aufgerieben werden zwischen der Abhängigkeit von amerikanischen Plattformen. Wir müssen bei Google, Meta und Co. alles buchen, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können. Das muss jedes Unternehmen in Europa. Und parallel die europäische Regulatorik und auch die Politik nichts Besseres zu tun, als uns 20.000 Subzulieferer, unser Zulieferer, scheinüberwachen zu lassen. Und dafür müssen wir ganze Teams aufwenden und Millionen ausgeben. Und das frisst unglaublich Kapazitäten und Geld und es frustriert Management-Teams komplett, die eigentlich sich darum kümmern sollten, AI zu entwickeln, neue Standorte aufzumachen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man auch Unternehmen versteht wie ein Ökosystem, also wie die Natur. Wenn ich den Unternehmen so viel zumute, also immer wieder Gift und Öl in den Teich kippe, dann muss man sich nicht wundern, wenn die irgendwann umkippen. Und deswegen glaube ich, ist auch stellvertretend für viele Mittelständler, da kann die Politik was tun. Und dann kommen auch Investoren wieder. Also Investoren, US-Investoren sagen uns, sie investieren in Deutschland vor allem nicht aufgrund des bürokratischen Nachteils. Denn wenn eine Firma wächst, wird der regulatorische Druck so hoch, dass die Firma ihre Innovationskraft verliert. Oracle hat ihre gesamte Forschungs- und Entwicklungsabteilung schon alleine wegen GDPR, also den Datenschutzrichtlinien, verlegt aus Deutschland, weil sie es nicht rechtskonform betreiben können. Das ist gar nicht möglich. Also da ist viel Frust und da ist viel zu tun. Und ich glaube, das Beste für Startup-Förderung ist Regulatorik runter, Steuern vereinfachen, muss man gar nicht senken, aber einfacher machen, das würde helfen.
Am Ende ist es ja auch ein Wettbewerbsnachteil, ganz klar.
Also, ganz klar, ist ein heftiger
Wettbewerbsnachteil. Wenn der Wettbewerber aus den USA ein viel leichteres Leben hat und seine ganze Energie in das Geschäft stecken kann und nicht in Bürokratie und Sorgfalt oder Entlastungsgesetze, dann ist man natürlich quasi besser aufgestellt.
Richtig, abgesehen von sich erhöhenden Sozialabgaben, die noch dazukommen gerade. Ne? Also das ist schon, und ich glaube auch, das ist keine Polemik mehr, das muss gemacht werden. Da muss man sich drum kümmern und ich kann nur jedem Startup-Beauftragten einfach sagen, mal zu überlegen, was können wir an Druck aufbauen bei der Politik, dass man dort, wo es geht, auch einfach ganze Bürokratiebereiche einfach mal abschaltet. Ne? Weil wenn man der Bürokratie selber die Aufgabe gibt, sich zu verbessern, wird das oft nichts. Ne? Und das ist auch nicht böse gemeint, das ist ja normal.
Ja, vielleicht noch ein Satz, Sie wollen ja an die Börse gehen, heißt es immer. Wie sind denn da die konkreten Pläne und an welche Börse geht es dann?
Also unsere Börsenpläne haben vor allem damit zu tun, dass wir daran glauben, dass 1,5 Grad eine Marke werden kann, die ein hohes Vertrauen hat von ihren eigenen Kundinnen und Kunden und wir möchten, dass die Miteigentümer werden können. Das ist ja immer so ein Problem, ich habe das schon mal einmal erlebt bei einem Startup, was ich aufgebaut habe. Sonnen hieß das wurde von Shell gekauft. Und wir sagen eigentlich, hey, wir bauen da gerade ein Unternehmen, das übernimmt eine wirklich tolle zentrale Rolle. Wir sind der Stromversorger, wir optimieren live an der Börse, wir richten dieses Thema aus in dem Rhythmus von Sonne und Wind. Unsere Kunden profitieren finanziell davon. wir möchten, dass die langfristig das Gefühl haben, dass diese Firma für sie da ist. Und deswegen wollen wir an die Börse gehen, damit unsere Kundinnen und Kunden Miteigentümer werden können. Das ist auch eine Kapitalerhöhung dann und kein Verkauf. Weil ansonsten ist das reguläre, dass irgendwann so ein Unternehmen verkauft werden muss. Mhm. Und an wen? An E.ON oder an irgendeinen amerikanischen großen Fonds? Das ist eigentlich nicht das, was wir anstreben. Daher kommt das Motiv, das ist das Motiv für den Börsengang. Und der Rest, den Sie gefragt haben, ist Technik. Also die Frage, was ist der beste Börsenplatz, drängt sich auf. Dass ein amerikanischer Börsenplatz hat 2,5-mal so hohe Bewertungen. auf der anderen Seite können wir es nicht verhindern, dass unser Geschäft halt in Europa liegt und das wird gediscounted. Also es gibt halt einen Grund, warum europäische Unternehmen weniger wert sind. Es gibt die Möglichkeit, das in Stockholm zu machen. Wir sind auch in Schweden. Es gibt die Möglichkeit, das am DAX zu machen. Aber das sind für mich sekundäre Instrumente, die prüfen wir alle. Jetzt, gerade in 25, konzentrieren wir uns auf die Qualitätsziele, die wir haben und auch diesen Weg überhaupt offen zu halten. Ja.
Also Börsengang nicht vor 26?
Nein, also das ist, das hat ja auch damit zu tun, dass Cleantech an sich
gerade
große
keine
Probleme
gute Phase hat.
Ja, kann man so sagen, ne? Northvolt, ne? Aber auch Lilium, das sind so Sachen, die vielleicht bekannter sind, diese E-Flieger, pleite gegangen, Insolvenzen, Meyer Burger, andere. Also es ist einfach so, Europa hat so viele grundsätzliche Probleme, dass das Kapital sehr zurückhaltend geworden ist. Ne? Also und deswegen, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor 26 möglich ist, aber das ist auch sekundär.
Vielleicht noch eine Frage. Sie kennen ja, Sie waren ja lange bei Tesla, Elon Musk ganz gut. Wie schauen Sie denn jetzt auf den ehemaligen Chef, den Sie hatten?
Ich habe ja lange versucht, da nicht drauf einzugehen, weil für mich das erstens lange zurückliegt und zweitens wir mit 1,5 Grad und mit allem, was wir tun, für uns sprechen wollen, auch für unsere eigene Geschichte. Ich war im November letzten Jahres in den USA und habe dort im Silicon Valley diesen Umbruch mitbekommen unter dem Stichwort New World Order, dass alle Venture Capitalists, alle großen Banken sind Trumpisten jetzt, also nicht aus Überzeugung, aber einfach, weil da ein unglaublich...
Aus Opportunismus.
Ja, da ist ein unglaublich mächtiger Deal abgeschlossen worden und der Deal heißt, zwinge die Europäer in eine absolute Abhängigkeit, das heißt, sorge dafür, dass die Souveränität der Europäer, die es eigentlich nie richtig gab, aber auf gar keinen Fall sich manifestiert, weil man möchte, dass man weiterhin die sozialen Plattformen, aber alle Softwareplattformen von der Amerikaner nutzt, also der Milliardäre dort. Und gleichzeitig soll das ja weitergehen, ne? Also erhöhte Rüstungsausgaben, ja, also da geht es um mehr Rüstungskäufe.
Da dürfen die Europäer dann in den USA einkaufen.
Sicherlich, ne? Und da spielt er ja eine sehr dominante Rolle und im Hintergrund gibt es Starlink, also das Satellitenkommunikationsnetzwerk in Deutschland. Bloomberg hat es vor 2 Tagen gemeldet, plant die Telekom mit Apple und Starlink schon die direkten Verbindungen auch. Das heißt, da gibt es ganz klar, und das wird auch in Amerika gar nicht verschwiegen. Also in Amerika ist das nicht so, dass man sich politisch korrekt verhält und sagt so, sondern die sagen es einfach ganz offen. Europe has to use AI from the US. Also das AI-Business muss auf die Europäer ausgerollt werden. Auch das Telekommunikationsbusiness, der Zugang zum Weltall, das wird alles vermixt und wir haben das Problem, dass deutsche Politik eigentlich ohnmächtig ist, wenn es Staatsdoktrin der USA ist. Das heißt, wenn jetzt der US-Außenminister sagt, kauf mein Erdgas sonst, benutze Starlink sonst und das gepaart ist mit einem Spießrutenlauf bei den sozialen Medien zwischen Elon Musk und den Trumpisten und X und Truth und dann auch noch Facebook mit Meta und Grönland und den ganzen Campaigning, was da stattfindet, es wird unglaublich schwierig für europäische Politiker, dem zu überhaupt standzuhalten, weil die so effektiv ins Campaigning gehen können, in Kombination mit so vielen Machtoptionen, dass einem da Angst und Bange werden kann. Ne? Und bei der politischen Diskussion, die wir in Deutschland haben, wir drehen uns im Kreis um die Fragen von Migrationspolitik und das scheint alles zu sein, worum es geht. Und dahinter gibt es eine New World Order aus meiner Sicht und wenn die Bestand findet, drohen wir wirklich auf Entwicklungslandstatus zu kommen und eine Kolonie zu werden, wirtschaftlich. Ne? Sind wir ja schon beinahe.
Wo wir nur noch Konsumenten sind, aber keine Produzenten.
Ja, und wir kaufen unsere Energie bei den Saudis oder bei den Petrostaaten. Wir importieren die Güter aus China für unser tägliches Leben. Und wir haben IT-Software, AI, also alles, was in dem Bereich ist und Finanzsystem, kommt aus den USA. Und das wird ein langsames Draining von Europa auch sein. Ne? Und das wünsche ich mir nicht. Und auch wieder für mich ein Grund, dann nicht zu sagen, ich mache besserwisserische Podcasts, sondern ich bin in der CDU, ich mache da Aufklärungsarbeit für das Thema Klimaschutz und auch Aufklärungsarbeit für das Thema Wirtschaftspolitik und versuche das zu tun, was ich kann. Ja.
Letzte Frage, Ihr Unternehmen heißt 1,5 Grad, die haben wir jetzt, müssen Sie Ihr Unternehmen umbenennen?
Ich glaube, es waren sogar 1,6 Grad. Ja, ich habe das Bild von Luisa Neubauer gepostet, wo sie auf der Schulter sich 1,6 Grad hat für den Bundespresseball hat aufmalen lassen. Also erstmal unser Selbstverständnis ist, dass wir ohnehin, also erstens hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, ehrlich. In 2021 haben wir gegründet und da war irgendwie der Prospekt von vielen Wissenschaftlern, dass das 2030 passieren könnte. Wir haben auch immer noch so einen Ticker auf der Webseite, wo quasi die Uhr zurückgeht. Und ich meine, diese Uhr ist ja offensichtlich falsch gestellt gewesen. Für unseren Namen ändert das nichts, weil wir immer schon gesagt haben, es geht nicht um die Ohnmacht, die man hat, sondern es geht um die Macht, die wir haben. Und wir wollen, dass unsere Kunden 1,5 Grad Ziele für sich und ihre Familie erreichen. Das können wir verändern. Das kann uns Haus für Haus, Stadt für Stadt niemand abhalten. Und es bringt nichts, also wir wollen die Firma nicht umbenennen und wir fokussieren weiter auf diesen Gedanken, das Symbol von 1,5 Grad. Und trotzdem ist man auch ein bisschen schockiert, dass das vor 3,5 Jahren hat man gedacht, man hätte eine Dekade Zeit, um das zu verhindern. Und 3,5 Jahre später ist man da, ja.
Uns läuft die Zeit davon, das gilt leider auch für den Podcast. Herr Schröder, vielen Dank für Ihre Zeit und ja, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken, was Sie hier gesagt haben. Und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.